Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen beim MLS-Podcast. Willkommen in den Playoffs. Hallo Daniel.
Hallo.
Und hallo Vincent.
Huhu.
Wie immer hört ihr den MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir starten nicht gleich mit dem Spielerquiz, sondern machen heute mal etwas anderes zu Beginn, nämlich der Aufruf. Gebt uns gerne Feedback und bewertet uns gerne bei Spotify positiv. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und natürlich über Feedback würden wir uns auch sehr, sehr freuen. Dann starten wir mal in das Spielerquiz. Und ich habe einen Spieler rausgesucht, der tauchte jetzt in den letzten paar Tagen in Nachrichten auf. Also nicht positiv und nicht negativ, also doch positiv. Er hat was Gutes gemacht, aber er ist nicht in den internationalen Medien aufgetreten, sondern eher so im MLS-Fußball-Kosmos hat man es mitbekommen. Die Person, von der ich spreche, ist 27 Jahre jung und ein aktiver Spieler, logischerweise. Und er spielt weiterhin auch in der MLS. Er kommt ursprünglich tatsächlich aus der Dallas Academy und hat dort auch sehr, sehr lange gespielt. Also 2012 trat er von der Dallas Academy zu Dallas über und spielte dort sehr, sehr lange Zeit. Erst danach wechselte er. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute aufgrund eines Drafts.
Der ist noch aktiv, oder?
Der ist noch aktiv, genau. Noch aktiv. Und spielt weiterhin noch bei diesem Team. Beziehungsweise, nicht ganz. Er hatte dazwischen noch eine kurze Zwischenstation. Das war so eine ganz komische Geschichte, die wieder niemand verstanden hatte. Aber er spielte dann von 2018 an spielte er bei diesem anderen Team, diese kurze Zwischenstation. Und seit 22 spielt er bei dem Team, bei dem er jetzt ist. Warum sage ich kurze Zwischenstation? Weil er davor, wie man merkt, sehr lange bei Dallas war. Gut, bei dieser kurzen Zwischenstation, die gar nicht so kurz ist in Fußballerverhältnissen, war er jetzt auch schon einige Jahre. Bei dem anderen Team ist er ja jetzt noch relativ neu, aber konnte auch noch nicht so richtig Akzente setzen, muss man leider sagen. Ist aber trotzdem ein sehr interessanter Spieler und vor allem, was man merkt, ein sehr treuer Spieler. Insgesamt hat er bisher ja nur 3 Stationen gehabt. Und er ist mit einer Aktion aufgefallen, bei der man sich eigentlich auch ein bisschen fragt, warum ist das überhaupt nötig? Er hat allen Mitarbeitern des Backoffice seines Teams Karten für ein Playoff-Spiel geschenkt, bei dem sein Team gespielt hat. Wisst ihr, wer es sein könnte?
Das heißt, es müsste ein Spieler sein, dessen Team ein Heimspiel hatte.
Nein.
In den Playoffs, oder? Nicht?
Nein.
Aber er hat Karten für Playoffs geschickt. Also Auswärtskarten sozusagen.
Er wollte auf jeden Fall, dass die Mitarbeiter des Teams wirklich dabei sind.
Also lang bei Dallas, aber jetzt nicht mehr dort.
Er wechselte von Dallas, um noch einen Tipp mehr zu geben, wechselte er von Dallas zu Colorado. Da ist er nicht mehr. Also die Rapids hat er einige Jahre unterstützt, bis zu diesem Jahr. Und dann ging er.
Okay, aber es ist ein Spieler, der jetzt in dem Playoff ist.
So ist
oder
es.
War.
Oder war.
spielt er vielleicht bei einem Team, wo er schon ausgeschieden ist?
Ja, das ist ja ein Riesentipp. Aber nein, er spielt bei einem Team, was noch in den Playoffs ist.
Hast du die Position schon mal gesagt?
Nee. Ich glaube, das war zu leicht.
Okay.
So. Ich glaube, so leicht ist es dann gar nicht, wenn man wahrscheinlich gar nicht so sehr darauf kommt. Er ist in der Regel defensives Mittelfeld. Wie gesagt, dieser Spieler ist in dieser Saison noch nicht so sehr aufgetaucht. Man hat ihn deswegen wahrscheinlich nicht so auf dem Radar. Bei Dallas hatte man ihn aber regelmäßig auf dem Radar und auch bei den Rapids hatte man ihn durchaus auch auf dem Radar. Deswegen wechselte er auch zu diesem anderen Team, vermute ich, weil er durchaus gehobenes Potenzial hat.
Er war bei den Rapids und bei Dallas und jetzt ist er beim Team, das bei den Playoffs spielt. Defensiv.
Es gibt einen Tipp noch, den ich eigentlich nicht geben will, aber ich muss ihn euch mal geben, weil ich sonst quasi eine Fehlinformation gegeben habe, beziehungsweise kann es falsch verstanden werden. Es war ein Heimspiel. Sein Team hatte ein Heimspiel. Und ist noch weiterhin in den Playoffs.
Und, Nation wäre zu großer Tipp, ne?
Er ist ein Amerikaner, hat aber japanische Wurzeln.
Japaner mit japanischen Wurzeln, ja klar. Amerikaner.
Wer kennt sie nicht?
Warte mal. Oh Mann, wenn ich den Namen höre, wahrscheinlich denke ich mir dann wieder so, oh Mann, hätte ich wissen müssen. Aber
also, man sieht ihm die japanischen Wurzeln aber nicht unbedingt an. Sein Vater war oder ist Japaner.
Wie hieß er denn nochmal?
Er hätte dementsprechend für die USA und für Japan spielen können, entschied sich aber für die US-Nationalmannschaft.
Oh, wie hieß er denn nochmal? Oh Mann, Kellen Acosta.
Ja, genau.
Da hat die MLS mal was gepostet zu seinen japanischen Roots.
Und Kellen Acosta hat, der bisher beim LAFC, finde ich, gar nicht existiert. Allerdings hat er was richtig Gutes gemacht. Die Karten für das Spiel gegen LA Galaxy, die günstigsten Karten, kosteten $300. Und er hat jedem einzelnen Backoffice-Mitarbeiter eine Eintrittskarte geschenkt, damit sie dabei sein können. Heißt also, alle Köche oder was auch immer konnten dank Kellen Acosta bei diesem Spiel mit dabei sein. Und wenn ihr wollt, können wir auch direkt mal in diese Partie gehen.
Krasse Dude auf alle Fälle.
Auf jeden Fall.
Wir müssen doch erstmal noch, glaube ich, die anderen Playoff-Partien besprechen, oder? Aus der ersten Runde.
Ja, kann man auch machen, aber.
Oder, ich weiß nicht, ob es dann nicht zu komisch wird.
Also können wir auch machen.
Na, mir egal.
Dann machen wir mal die LA Galaxy-Reihe. Erstmal, okay. Dann gehen wir kurz zu dem.
Ja.
LA Galaxy spielte in seiner ersten Runde gegen Nashville. Habt ihr die Partie gesehen?
Ja.
Nebenbei ein bisschen, ja.
Und was war euer Gefühl danach?
Pain.
Schmerz, Trauer, Wut, Hilflosigkeit.
Ja, Pink Panther war halt am Start und das hat für die Galaxy gereicht. Sie brauchen halt einfach diese großen Namen. Und Nashville hat halt einen ganz großen Fehler gemacht. Und für mich ist es so eine Trainerentlassung eigentlich. Die haben die Legende schlechthin nicht im Kader gehabt, ohne Alex Mule in einem Playoff-Spiel zu reißen. Also, sorry, das ist halt einfach dumm. Und somit verdient verloren.
Am Ende hat die Galaxy mit 1-0 gewonnen. Das Tor fiel in der 60. Minute durch Arroyo. Aber ich fand ehrlich gesagt auch, hat die Galaxy es besser gemacht. Beide hatten so roundabout gleich viele Torchancen. Aber die Torchancen der Galaxy waren in meinen Augen besser. Und Nashville, fand ich, war fast die meiste Zeit über völlig ungefährlich. Es gab so 2-3 Situationen, wo sie ein bisschen gefährlicher waren, wo vielleicht auch hätte ein Tor daraus resultieren können. Aber im Großen und Ganzen fand ich, hatte die Galaxy da schon auch verdient gewonnen. Und aufgrund einer anderen Partie, die zuvor schon stattgefunden hatte, war ich sowieso überraschenderweise mal für die Galaxy. Einfach weil ich einem Spieler von Nashville es in dem Fall mal nicht gönnen konnte. Und das war Sean Davis, der ja auch gespielt hat. Weil Sean Davis ja zu Beginn der Saison gewechselt hatte von den Red Bulls zu Nashville. Bei den Red Bulls war er Kapitän gewesen. War es zu Beginn dieser Saison oder der letzten? Ist auch egal. Er hat zumindest gewechselt. Und damals, als er ging, und er ist damals unter der, in der Situation gegangen, dass ihm ein deutlich höheres Gehalt von den Red Bulls geboten wurde. Das hat er abgelehnt mit der Begründung, er möchte um den Titel spielen, er möchte in einem Team spielen, mit dem er den Pokal bekommen kann, also den Cup. Und deswegen möchte er wechseln, daraufhin ist er dann zu Nashville gewechselt. Und den Satz fand ich ganz schön eklig so, weil er war Kapitän dieses Teams. Also liegt es auch mit in seiner Verantwortung, ob da Titel gewonnen werden oder nicht. Und unter ihm hat es ja auch nicht funktioniert. Und dann zu gehen mit so einem Satz, gehen kann man immer, das ist völlig in Ordnung, wenn man auch andere Sachen mal machen will. Aber dann lässt man solche Sätze weg. Und deswegen habe ich es ihm da auch nicht gegönnt und war dann da am Ende auch ganz zufrieden mit.
Dreist.
Ja.
Okay, und
dann
die Reise der Galaxy ging weiter, ne?
Genau, dann ging der nächste Schritt weiter. Die Galaxy musste dann eine lange Reise auf sich nehmen, von Carson zum LAFC. Und ja, wie fandet ihr das El Trafico? Morgens um 4 Uhr deutscher Zeit.
Ich habe nur die Highlights angeguckt, aber es war ehrlich gesagt ein typisches LA Derby. Es war wieder Spannung drin, viele Tore. Ich weiß nicht wieso, aber diese Spiele schaffen es immer irgendwie interessant zu sein. Und sagen wir mal so, die Schlussminuten wurden sehr hudelig, als beide Teams irgendwann gecheckt haben, unentschieden gibt es ja Verlängerung, darauf haben wir keinen Bock. Und dann ging das Tore-Schießen los. Ich glaube, LAFC ging in Führung mit Buanga, dann gab es einen Ausgleich und dann hat Buanga, glaube ich, noch das 2-1 gemacht in der 80. Und Jovelic dann mit dem 2-2 und dann, glaube ich, in der Nachspielzeit eben in der 90. Plus 3 hat dann Arango noch das 3-3 gemacht, also sozusagen in 13 Minuten 3 Tore.
Das 3-2.
Das 3-2, ja. Und also, ja, es war Spannung drin, es war richtig, ich glaube, als neutraler Fan richtig geil, irgendwie mal so einen guten Schlagabtausch dieser Partie zu sehen. Ja, was kann man sagen, Wähler verletzt und Puig hat sich eine doofe gelbe Karte geholt.
Wieso, was hat er gemacht?
Ja, er hat halt einfach ein richtig blödes, provozierendes Foul gemacht. Er hat sich halt ein bisschen provozieren lassen und dann hat er halt einfach blöd den Gegner umgecheckt. Und das sind, ich glaube, ganz ziemlich am Anfang noch in der ersten Halbzeit, in den ersten 10 Minuten, meine ich irgendwie so. Ja, einfach unnötig. Sonst, ich glaube, so als Fun Fact, Gareth Bale hat gar nicht gespielt. Ich glaube, der war nicht mal im Kader oder so. Der war bestimmt Golf spielen.
Ich glaube, ist ein Golf dahin.
Ja. Aber sonst muss ich sagen, als neutraler Fan ist das El Trafico echt spannend gewesen. War unterhaltsam. Eine schöne Playoffs-Partie, da kann man echt nicht meckern. Und ja, der LAFC hat sich die Favoritenrolle angenommen und hat sich durchgesetzt. Was wir ja ein bisschen gezweifelt haben, weil die meisten Teams, die ja diese Bye-Week haben, in den Playoffs ein bisschen straucheln, weil sie ja nicht zum Rhythmus sind. Aber es wurde knapp, aber es hat gereicht für den LAFC. Und die Fans, ja, ich fand die Fans auch sehr stark. So,
das war Highlights, was ich generell das Spiel war ja, wie du gesagt hast, es ist einfach schon eine ansehnliche Partie, wenn halt, gut, wir sind immer ansehnlich, gerade in den Playoffs, wenn es um was geht. Und dann zu sehen, wie in den Schlussminuten beide Teams nochmal alles reinwerfen und die Galaxy am Ende scheitert, ist natürlich ärgerlich für jeden Fan der Galaxy, aber ein super Erlebnis und ein super tolles Gefühl für komplette LAFC-Fraktion. Von daher kann man eigentlich nur hoffen, dass die Playoffs so weitergehen, was die Spannung angeht.
Na gut, das ein oder andere Spiel in den Playoffs war ja dabei, was nicht so spannend war. Aber der LAFC steht damit auch schon im Conference Final. Nur gegen wen sie spielen müssen, das besprechen wir gleich. Im nächsten Teil beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir sehen uns jetzt mal die andere Gruppe der Western Conference an. Dort gab es ja auch noch einige Partien, die gar nicht so uninteressant waren, könnte man meinen. Und naja, was würdet ihr sagen? Gab es in dieser Gruppierung, die aus der Western Conference jetzt noch übrig ist, gab es da eine Überraschung oder nicht?
Nee.
Überraschung. Also eine Partie fand ich für beide Seiten ziemlich offen tatsächlich, aber nee, große Überraschung nicht.
Welche Partie fandest du offen?
Dallas, Minnesota. So von der Begegnung her, klar, Dallas war so Favorit, aber jetzt für mich kein glasklarer Favorit. War eine ziemlich offene Partie, hat sich, glaube ich, auch im Spielgeschehen einfach wieder gespiegelt, weil es ja ins Elfmeterschießen ging. Und Elfmeterschießen ist halt so, der Glücklichere gewinnt, mehr oder weniger. Und Ted Ankle war ja Schiri bei der Partie. Deswegen hat es mich überrascht, dass es nur 3 gelbe Karten gegeben hat. Naja. Ja, ich glaube, in der regulären Spielzeit 1-1. In der 53. hat Reynoso 1-0 gemacht für Minnesota. Und dann Quinnen, oder wie man Quinnen, oder wie man den ausspricht, mit dem 1-1. Und ja, Elfmeterschießen hatte es in sich. Es endete, glaube ich, 6-5 am Schluss. Will Trapp hat verschossen, beziehungsweise sein Elfmeter wurde gehalten. Es war, glaube ich, der 3. Elfmeter. Und dann, ja, die restlichen haben alle getroffen und Alan Velasco machte dann den entscheidenden letzten Treffer und somit konnte Minnesota nichts mehr entgegenwerfen und die Texaner sind eine Runde weiter.
Ja, genau. Ziemlich starke Leistung, muss man sagen, war von St. Clair, der noch einiges gehalten hat und der überhaupt erst dieses Unentschieden hatte halten können. Und klar, Elfmeterschießen ist halt eh richtig hart. Da würde ich nie dem Torhüter die Schuld geben. Da hätten seine Mitspieler vorher mal ein bisschen das Tor treffen müssen. Okay, das heißt, Dallas ist in dieser Kombination weiter. Nur, wie ging es dann bei Austin und Real Salt Lake aus?
Ja, was soll man sagen? Real Salt Lake hatten letztes Jahr schon Erfahrung, haben sich damals irgendwie in die zweite Runde durchgemogelt. Und auch in dem Spiel, beziehungsweise in dem Spiel wollte sie es besser machen, haben auch ziemlich gut angefangen, weil nach 15 Minuten stand es 2-0. Dann dachte ich, Austin, gut, wir können auch spielen. Kam dann zurück in 2-1 vor der Pause und in der Nachspielzeit durch einen Foul-Elfmeter zum 2-2. Ging also auch dort in die Verlängerung. Und dabei blieb es ja nicht. Es ging ja auch ins Elfmeterschießen. Heißt, auch der zweite texanische Vertreter musste mehr Glück haben, wie Vincent gerade so schön gesagt hat. Und einer ist tatsächlich bei diesem Elfmeterschießen so zum Helden geworden. Und wenn ich von einer Person rede, ist es natürlich der Torhüter. In dem Fall war es der Schlussmann von Austin, Brad Stuver, hat 2 Elfmeter gehalten. Einer wurde von Real Salt Lake, ich glaube, bis nach Dallas geschossen, weil übers Tor. Somit war auch Austin weiter in Runde 2. Habt ihr das Spiel gesehen?
Ja, leider.
War das eine Überraschung für euch?
Was?
War das eine Überraschung, dass...
Also ich fand... Wie formuliert man das am besten? Ich fand eigentlich, dass Real Salt Lake die Partie ziemlich gut gemacht hat. Sie waren 2-0 in Führung gegangen und auch nach dem 2-1 sah das eigentlich noch ganz gut aus. Klar, Austin war ordentlich am Drücken, mussten sie ja aber auch. Und dann passiert ausgerechnet Scott Caldwell in der Nachspielzeit noch ein wirklich dummer Fehler. Und man hat ihm angesehen, dass er sich von allen am allermeisten darüber ärgert, weil es war kein Foul-Elfmeter, sondern es war ein Handelfmeter. Und der war schon sehr, sehr bitter, weil die Hand relativ nah am Körper war und viel konnte er da eigentlich nicht machen, aber an sich der Elfmeter war da okay, war wahnsinnig ärgerlich. Und ja, dann gab es da in der Nachspielzeit dann halt den Ausgleich und dann ging es irgendwann ins Elfmeterschießen. Das hatte ich mir nicht mehr angetan, weil mich eigentlich schon die reguläre Spielzeit aufgefressen hatte. Ich wollte danach schon, also ich hatte eigentlich gehofft, dass es mit dem 1:2 endet.
Ich fand es halt an sich überraschend, dass Salt Lake so gut mitgehalten hat, beziehungsweise bis halt ins Elfmeterschießen. Hat man ja jetzt vielleicht nicht so davor erwartet. Und dann, ja, Elfmeterschießen ist für mich einfach so reine Glückssache. Hat Austin dann halt gewonnen und mal gucken, was sie so in der nächsten Runde anstellen. Denn, so viel können wir verraten, da gibt's halt dann das Texas Derby.
Ja, genau.
Entschuldigung, als ich gerade umgebracht habe, zwei Derbys. Im Westen ist eigentlich auch was Feines. Von daher kann man mitnehmen.
Ja.
Zum Zeitpunkt der Aufnahme gab es das Derby in Texas noch nicht. Wenn ihr die Aufnahme aber hört, oder wenn ihr die Folge hört, dann wird das Spiel schon erledigt sein. Also ihr kennt dann schon das Ergebnis, wir noch nicht. Okay, dann gehen wir mal in den Osten rüber und gehen mal in die Partie, die, glaube ich, am eindeutigsten war von allen, nämlich New York City FC gegen Inter Miami. Habt ihr euch das angesehen?
Nee, tatsächlich auch nicht, aber hätte ich jetzt auch nicht so Lust dazu gehabt.
Ja, ich hab's auch nicht gesehen, hab mir nur das Ergebnis dann angesehen. Die MLS hat vor allem irgendwie eine Szene sehr stark gepostet und das war quasi das Verhalten von Higuain nach dem Schlusspfiff, weil das ja quasi sein Karriereende bedeutete und dann haben natürlich alle die Kameras ordentlich raufgehalten, anstatt dem Mann ein bisschen Ruhe zu geben. An sich war es aber eine klare Partie, 3-0 Sieg für den New York City FC, damit sind sie eine Runde weiter und ebenfalls eindeutig und vielleicht sogar auch ein bisschen überraschend die Partie zwischen Montreal und Orlando. Habt ihr die gesehen?
Nee, auch sehr unmenschliche Uhrzeit für Leute, die nicht frei haben am nächsten Tag.
Ich fand sowieso, dass die Spiele dieses Mal extrem schlecht angesetzt waren. Also es gab mehrere Spiele.
Für europäische Verhältnisse, ja.
Nicht nur für europäische Verhältnisse, aber es gab auch mehrere Spiele, die haben unter der Woche stattgefunden. Und warum müssen Playoff-Spiele unter der Woche stattfinden? Klar, sie haben einen engen Zeitplan, weil natürlich die Weltmeisterschaft bald beginnt. Aber das weiß ich nicht, das ist nicht Playoff-würdig. Dann hätte man vielleicht mit der Saison doch mal eine Woche früher anfangen müssen, damit man die eine Woche Zeit hat, um die Teams am Wochenende spielen zu lassen, damit die Fans auch vernünftig in den Stadion gehen können und man sich als normaler Mensch dieses Spiel auch ansehen kann. Ja, aber auch diese Partie dann relativ eindeutig und vielleicht sogar auch wenig überraschend, wenn man sich ansieht, wie beide Teams in dieser Saison gespielt haben. In der letzten Folge hatten wir es ja schon mal, Orlando in ihrem letzten Spiel wahnsinnig lost gewesen und trafen jetzt auf Montreal, die vermutlich sogar die Überraschung der Saison sind, weil sie niemand so richtig auf dem Schirm hatte und mussten auswärts in Montreal ran und mussten dann wieder nach Hause fahren mit einer 2-0 Niederlage. Das heißt, Orlando ist raus, Montreal ist weiter und die nächste Begegnung, die dann stattfinden wird, ist Montreal gegen den New York City FC. Zum Zeitpunkt der Aufnahme auch noch nicht gespielt. Ihr werdet es dann schon wissen. So, und dann gibt's doch noch eine Partie, über die ich gar nicht reden will.
Und dann übernehme ich das Reden für dich sehr gerne, Anne. Waren deine Red Bulls gegen Cincinnati?
Komisches Trainingsspiel.
An sich? Tatsächlich war das Spiel zu einer humanen Uhrzeit, das konnten wir ja anschauen, wobei du ja den Fehler gemacht hast und die Spiele geschaut hast.
Ich habe dich gefragt, soll ich es mir ansehen? Du meintest es ja. Ja. Zu dem Zeitpunkt, als ich dich gefragt habe, stand es 1-0 für die Red Bulls. So ging dieses Spiel nicht aus.
Das aua. Spiel.
Ja, aua.
Das heißt, man muss ja anders sagen, Cincinnati hat irgendwann ausgeglichen und es wurde dann wegen Abseits, was glaube ich, ein Foulspiel zurückgenommen. Da hat sich der Videoschiri gemeldet. Und dann gab es später dann doch den Ausgleich durch einen Foulelfmeter. Und kurz vor Schluss dachte sich, Vasquez schießt sich halt mal mein Team zum Sieg. Also hat Cincinnati gewonnen. Und die Red Bulls leider verloren. In der Woche drauf oder in der nächsten Runde traf dann Cincinnati auf den Sieger der, oder aufs beste Team aus dem Osten, die ja beide hatten, und zwar die Philadelphia Union. Habt ihr das Spiel gesehen?
Nein, ich will aber noch ganz kurz was zu der Partie davor sagen. Ich habe tatsächlich vorausgesagt, dass das so ausgehen wird, weil die Red Bulls in dieser Saison ganz oft in den letzten 10 Minuten Tore kassiert haben und auch das ist passiert. Also das war quasi ein Tor mit Ansage und worüber ich mich wirklich am allermeisten aufgeregt habe, war, dass Struber Klimala einwechselt, der in dieser Saison völlig unfähig war. Und dann wechselt er in den Playoffs zu dieser Phase ein und danach brach dann auch wieder alles zusammen. Wie immer. Und das ist so, diese Wechsel waren schon wieder wirklich katastrophal. Der Foul-Elfmeter war auch ein bisschen dumm. Es war ein dummes Foul im Strafraum. Aber gut, damit hätte man vielleicht noch leben können. Dann hätte man in die Verlängerung gehen können und dann nochmal mit hoher Konzentration. Aber also Klimala da reinzuholen war wirklich schlecht, weil der vor dem Tor einfach nichts hinkriegt. Und was man mittlerweile so liest, keine Ahnung, ob es stimmt, aber es heißt, dass es im Sommer für ihn ein Angebot gab, dass ein europäisches Team ihn für 4 Millionen Dollar kaufen wollte. Und da wäre er im Sommer weg gewesen. Man hat es abgelehnt, weil sie mehr Geld haben wollen. Sie hatten damals für ihn ja 4,8 Millionen gezahlt. Und ja, sie wollten halt die fehlenden 800.000 noch mit dazu haben gerne. Und aus diesem Grund ist er da geblieben, aber keine Ahnung, warum der immer noch aufgestellt wird. So, jetzt können wir zu Philly gehen.
Sehr schön. Ja, Philadelphia als Vertreter des Osten, oder als bestes Team aus dem Osten besser gesagt, hatte natürlich eine Aufgabe zu bewältigen mit Cincinnati. Und an sich haben die auch die Aufgabe auch erfüllt, muss man ja sagen. Haben Cincinnati bezogen, 1-0. An sich, Partie, ja, es gibt halt zu groß sagen, habt ihr das Spiel angeschaut?
Highlights.
Ja.
Highlights. Was ist hier hängen geblieben bei euch?
In Deutsch hat getroffen.
ja, ein deutscher Amerikaner hat getroffen, sehr schönes Tor und wenig Tore. Was für Philly und Cincinnati sehr selten ist tatsächlich, weil das zwei sehr torreiche Teams eigentlich sind.
Ja, das dachte ich mir auch, aber da zeigt es halt mal, also gerade für Philadelphia zeigt es halt, wenn du halt defensiv ein gutes Bollwerk hast, was ja jetzt auch durch die MLS bestätigt wurde, können wir gleich drauf zu sprechen kommen, dann ist es halt schon die halbe Miete. Und vorne reicht ja ein Tor zum Gewinn.
Ja.
Ja, so ist es.
In dem Fall, der Torschütze war Leon Flach und ich fand, Blake hat auch eine gute Partie wieder gemacht, hat da Phyllis nochmal rausgefischt, weil Cincy auch durchaus ein gutes Spiel gemacht hat, aber am Ende war es halt dieses eine Tor, was da entscheidend war. Ich hatte aber den Eindruck, dass zumindest im Social-Media-Bereich die Fans schon ein bisschen enttäuscht auch von Philly waren, dass sie es nicht geschafft haben, in Anführungsstrichen, so ein kleines Team wie Cincinnati höher zu schlagen, in den Playoffs und vor allem auch noch zu Hause. Aber gut, am Ende reicht ein 1-0, um weiterzukommen. Und sie treffen jetzt dann auf den Gewinner im Conference Final aus der Partie Montreal gegen New York City FC. Habt ihr da einen Favoriten für Montreal gegen New York City FC?
Ja. Ich gönn's Montreal.
Ich auch.
Wir sind uns einig. Das Problem ist aber, unsere Tipps, wie man auch in der ersten Playoff-Runde mal wieder gesehen hat, sind immer wahnsinnig gut.
Dann tippe ich auf New York. Komm, wir tippen alle auf New York, dann gewinnt Montreal.
Ist ein guter Plan. Okay, Ich würde vorschlagen, wir machen nochmal eine kurze Pause. Und
das
dann
Texas Derby müssen wir, glaube ich, auch noch, oder?
Texas Nur Derby? Kurz
einen Tipp.
Achso, das können wir dann nach der Pause gleich noch machen.
So, ja.
Und dann geht's noch weiter mit den Awards. Da sind jetzt die ersten verliehen worden. Und mal gucken, wie das so lief. Also bis gleich beim MLS-Podcast auf meinen Sportpodcast.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir brauchen natürlich noch die Tipps für das Texas Derby. Daniel, was sagst du?
Schwierig. Also es ist so ein Spiel, was ich nicht einschätzen kann. Ich würde es Austin gönnen. Einfach, weil sie entgegen aller Erwartungen tatsächlich doch in Texas angekommen sind als drittes Team, muss man ja so sagen. Aber ich kann es halt nur einschätzen. Dallas hat Playoffs-Erfahrung, Austin hat nicht. Und gerade im Derby ist es einfach eine andere Präsenz. Von daher gehe ich davon aus, dass Dallas zwar gewinnt, aber ich gönne es Austin.
Vincent?
Austin.
Okay.
Ja, irgendwie langweilige Tipps. Na doch, ich habe da oben für New York getippt. Jetzt tippe ich für Austin. Passt.
Ich glaube tatsächlich, ich gehe für Dallas. Einfach, weil Dallas ein ziemlich junges Team auch immer noch ist, die immer wieder auch für Überraschungen sorgen können. Und wenn man sich die Logos der beiden Teams auch mal ansieht, ein Bulle wird doch wohl gegen einen Baum gewinnen können. Nee, aber ich weiß nicht. Ich finde irgendwie die Kombination von Dallas immer besser. Kleiner Fakt übrigens noch. Von der Kaderstärke her, vom Marktwert her, beziehungsweise von dem, was an Geld ausgegeben wird, nicht vom Marktwert her, hat Austin 14,7 Millionen und Dallas hat 15,8 Millionen. Also beide sind relativ nah beieinander. Und mal sehen. Ich denke, es wird eine spannende Partie. Vielleicht sogar auch ein Elfmeterschießen. Aber am Ende gehe ich dann für Dallas. Übrigens, wen es interessiert, das Team mit dem günstigsten Kader, der 9,6 Millionen Euro kostet, sind die Red Bulls. Und Philly ist auf Platz 2 davon mit 10,4 Millionen. Also die haben auch einen sehr, sehr günstigen Kader.
Ja.
Okay, wo wir schon bei Philly sind. Es gab doch ein paar Awards, die schon verliehen wurden. Wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen. Und so ein paar sind ja schon bekannt gegeben worden.
Mhm. Ich fange mal ganz frech an mit dem offensichtlichsten Award. Und zwar ist es für den Torhüter. Ich denke, wir müssen uns nichts vormachen. Andrew Blake, beste Defensive über Weiten. Von daher ist klar, dass auch Andrew Blake den Award bekommt.
Ja. Ja. War auch klarer Favorit. Haben wir, glaube ich, auch alle drei easy getippt. Von dem her gibt's nichts zu meckern.
Ja, genau. Da waren wir uns, glaube ich, sehr einig.
Dann mache ich gleich mal mit dem zweiten weiter und dann darfst du den letzten machen, oder, Anne?
Ja.
Gut, dann mache ich mit dem Young Player auf der hier weiter. Auch diesen haben wir, glaube ich, alle einstimmig auf Jesus Ferreira getippt, der dann auch gewonnen hat. Ja, auch absolut verdient. Er war von Anfang an von Anfang der Saison an, so war er einfach regelmäßig am Tore knipsen und wow, was ein Kopffuck gerade. Naja, und ja, es ist einfach, er ist, wie alt ist er? 20, 21. Er ist Captain, er ist Homegrown und er hat einfach haben wir ja so in der letzten Folge auch gesagt, den perfekten Karriereweg hingelegt für einen MLS-Spieler. Und das ist halt, ja, einfach top. Die anderen, klar, die waren auch nicht schlecht, aber Ferreira einfach verdient.
Ja, da gibt's, glaube ich, auch keine Diskussion drüber. Dann ist ebenfalls schon bekannt gegeben worden, der Defender of the Year. Und das sind zwei Teams, die aktuell noch in den Playoffs sind, die nominierte Spieler darin in dieser Kategorie hatten. Vom New York City FC war es nämlich Callens und von Philly waren es Kai Wagner und Gleisnes, der letztendlich dann auch gewonnen hat. Und irgendwie ein bisschen überraschend, oder?
Hä? Ich dachte, Schweini hat gewonnen.
Ja. Zuerst wollte man offensichtlich, dass Schweinsteiger gewinnt. Und dann ist ihnen aufgefallen, dass sie vergessen hatten, ihn zu nominieren. Und haben dann jemand anderes nehmen müssen, der ihm möglichst ähnlich sieht. Warum Schweini? Seht euch mal das Foto, das Gewinnerfoto für den Defender of the Year an. Das, was extra für ihn sozusagen gemacht wurde. Und wir wissen nicht warum, aber der ist eindeutig Schweinsteiger auf dem Bild.
Aber sowas von.
Vielleicht haben sie sich auch einfach nur beim Namen verschrieben und das ist eigentlich Schweinsteiger.
Oha. Aber vielleicht hat Schweini gar nicht seine Karriere beendet. Er ist nur in anderer Form, in neuer Position dazugekommen. Und deswegen hat ihn Chicago auch als IV eingesetzt nochmal.
Ja, aber es hat ja ein Philly-Spieler gewonnen. Also ja, hat er sich heimlich bei Philly eingeschleust.
Ja, er hat auch keinen Bock mehr auf Chicago gehabt. Er will es ihm verübeln.
Ja, das verstehe ich auch. Also hat er dann so ein deutsches Bollwerk an Verteidigung da hinten. Also ja, hat er clever gemacht. Und, es war schon ein bisschen überraschend, fand ich. Aber Daniel hatte sich vorhin mal die Voting-Ergebnisse im Genaueren angesehen. Und da haben wir festgestellt, dass Kai Wagner offensichtlich bei den Spielern und Clubs nicht besonders beliebt ist, weil er da nur mehr oder weniger 6% hat.
Ja.
Aber
verstehe ich nicht.
Ja, gut, wir haben da wahrscheinlich auch eine deutsche Brille.
Ja, aber trotzdem, er war ja, ich glaube, Daniel hat es letzte Folge erwähnt, er war stärkster Vorlagengeber der MLS und Callens war der torgefährlichste IV der MLS. Und die haben beide auch so gut wie alle Spiele gespielt. Klar, Klesens auch, aber die anderen haben halt noch viele Vorlagen oder viele Tore. Und im Großen und Ganzen ist es dann doch was einfach, finde ich, stärker ist, wie nur jedes Spiel zu spielen. Und klar, Zweikampfquote und so war stark, aber ja, ich weiß nicht. Also alle drei hätten es absolut verdient. Das ist Meckern auf sehr hohem Niveau, aber die anderen zwei hätten es mehr verdient in meinen Augen, aber gut.
Ja. Kann man tatsächlich so festhalten. Habt ihr ansonsten dazu noch was? Die anderen Awards sind ja noch nicht verliehen worden.
Nee, ich nix mehr.
Dann habe ich noch ganz kurz eine Kleinigkeit. Ich habe sie euch gerade geschickt, dass ihr euch das mal ansehen könnt. In dieser Woche sind die Maskottchen für die WM 2026 bekannt gegeben worden. Und es sind drei Figuren, die die drei Länder ein bisschen repräsentieren sollen. Das eine ist ein Elch, der Kanada-Kleidung trägt, ganz überraschend bei einem Elch, und einen Fußball vor sich hat. Gut, alle drei haben einen Fußball vor sich, also alle drei spielen Fußball. Dann das andere ist jemand in einer rot-weiß gestreiften Hose, einem blauen Jackett und einem Hut im US-Flaggen-Style. Ein Mann. Und das dritte ist ein Kaktus mit Hose und diesem berühmten mexikanischen Hut. Was sagt ihr zu diesen Figuren?
Ach, das ist ein Kaktus. Ja, jetzt, wo ich sehe.
Also, ich finde, es hat einen sehr coolen Oldschool-Look, aber Mexiko hat auch die Arschkarte gezogen, oder?
Ich dachte, es wäre eine Spreewaldgurke, tatsächlich.
Ja, das sieht halt echt aus, ein bisschen wie so eine Essiggurke. Und zum anderen ist es so die lächerlichste Figur, weil irgendwie sieht es aus, als hätte er nur eine Unterhose an. Wieso bekommt der Kaktus kein Trikot? Sieht man da zu wenig vom Kaktus oder keine Ahnung? Also es sieht aus wie, wie so eine Essiggurke, die mit Unterhose Fußball spielt und einen Schnauzer hat.
Ich find's cool, tatsächlich.
Aber ja, ist ganz cool. Aber ich könnte auch einen Problempunkt noch ansehen, was da sehr viel Diskussionsstoff wirkt, weil wir haben ja 2022. Wieso kriegen die Mexikaner eine gurkenaussehenden Kaktus? Und wieso ist das ein Amerikaner, ein weißhaariger Mann?
Ja, jetzt Vincent, bitte
ja, nicht. Ja, ich weiß, ich will nichts anfangen, aber es gibt Leute, also ich finde es lächerlich, ehrlich gesagt, darüber jetzt zu diskutieren, aber das wird es bestimmt geben, da bin ich mir sicher.
Ja.
Ich überlege die ganze Zeit, das soll ja irgendeine Person darstellen und diese Person hat mit Sicherheit auch einen Namen, weil man kennt an sich diese Figur.
Ja.
Ich weiß nur nicht, wie sie heißt.
Irgendwie gibt die mir Abraham Lincoln-Vibes.
Ja, also es sieht so ein bisschen präsidentenähnlich schon mal aus, aber ich meine, so eine Figur schon mehrfach gesehen zu haben.
Ja, das ist so, ich glaube, das ist so auf Ami-Merch, so typischen Turi-Ami-Merch oder ja, irgendwie sowas. Aber ich finde es, ich finde diesen Style richtig cool, diesen Oldschool-Style. Ich weiß gar nicht, ist das so 70er, 80er Jahre?
Weiß könnte es, schon sein.
Ich finde, es sieht echt fresh aus irgendwie und ja, ganz cool. Auch der Pokal, also das Pokal-Logo an sich ist cool gemacht. Das ist ja auch der WM-Pokal. Und dann steht oben rechts in der Ecke 20 und unten steht 26, also 2026. Und dann haben sie auch das Ahornblatt oben links in Rot reingebracht. In der Mitte in Blau diesen amerikanischen Stern. Und dann an der linken Seite unten und Mitte ist so, steht halt für Mexiko, was ist das, ein Muster? Irgend so ein mexikanisches Muster, sieht aus wie so ein Krokodil im Wasser. Aber
wollte ich auch sagen.
ja. Es ist aber auch echt cool gemacht, also designmäßig finde ich das schon ganz fresh.
Ja, tatsächlich ist es ganz, ganz nett. Ich glaube, es gab schon hässlichere Maskottchen.
Ja, absolut.
Und das sind Maskottchen, mit denen man dann auf jeden Fall für TV-Bilder und Co. auch ganz gut arbeiten kann, wenn es einen Szenenwechsel gibt. Von daher, ja, ist das, glaube ich, keine Schande. Habt ihr ansonsten noch etwas?
Nee.
Nö.
Dann,
außer, dass jetzt gerade in diesem Moment ein Playoff-Spiel beginnt.
Nämlich ja, Montreal gegen den New York City FC. Und deswegen müssen wir jetzt auch die Folge beenden, weil wir wissen ja das Ergebnis noch nicht. Deshalb, wie am Anfang der Folge schon angesprochen, gebt uns gerne Feedback, bewertet sehr, sehr gerne den Podcast positiv bei Spotify und natürlich auch anderen Plattformen, je nachdem, wo ihr hört. Und ihr könnt uns wie immer auf Instagram kontaktieren unter MLS Supporters Germany, auf Facebook unter US Soccer News, auf Twitter unter MLS Supporters Germany und Box to Box. Und ansonsten kommt gerne auf unseren Discord-Channel. Dort sehen wir uns die Playoff-Partien immer an. Gut, nicht immer. Wenn sie zu menschlichen Zeiten sind, sehen wir sie uns an. Und ansonsten kann man da auch andere Sportarten gemeinsam mit anderen zusammen besprechen. Habt eine erfolgreiche Woche und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder mit den nächsten Playoff-Partien. Und dann nähern wir uns ja schon dem großen Finale.
Genau.
Genau, bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de.
Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-Team.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2.